Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Lesescouts vom Albert-Einstein-Gymnasium in Maintal und wir stellen euch heute das Buch The Truth Behind Your Lies vor. Der Roman wurde von Silke Heimes mit dem Verlag Überreuter veröffentlicht. Das Cover wurde von Susanne Kopp gestaltet. Achtung, in diesem Podcast über das Buch The Truth Behind Your Lies werden folgende Trigger thematisiert: Drogen, Selbstverletzung, Verlust eines Haustiers, Suizidgedanken, Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, Stalking, Mobbing und Tod. Liebe Zuhörer, jetzt stellen wir euch den Ablauf unseres Podcasts vor. Als erstes stellen wir euch das Cover vor, danach verschaffen wir euch einen Überblick des Inhalts, daraufhin stellen wir euch die Figuren vor und lesen euch im Anschluss ein paar Stellen aus dem Buch vor. Als Highlight haben wir für euch ein Interview mit der Autorin Silke Heimes vorbereitet und zum Schluss erfahrt ihr noch unsere eigene Meinung über das Buch. Ich stelle jetzt das Cover von The Truth Behind Your Lies vor. Das Cover von The Truth Behind Your Lies ist generell eher dunkel. Auf dem Cover sind vier verschiedene Personen zu sehen, die schwarz-weiß fotografiert worden sind. Sie werden teils von Licht angeleuchtet, das dem Licht einer Taschenlampe sehr ähnelt. Das Cover ist umrahmt von einem Aufnahmezeichen und oben steht Rekord. Auf dem Cover sind insgesamt vier Personen drauf, obwohl es in dem Buch um fünf Personen, die vor der Kamera stehen, geht und Jan, der hinter der Kamera steht. Auf der Vorderseite sind vier Personen, drei Mädchen und ein Junge. Und auf der Rückseite ist noch eine andere Figur, die entweder Jan oder einer von den beiden Jungs sein müsste. Nun stellen wir euch, liebe Zuhörer, kurz den Inhalt vor. Jan ist ein erklärter Nerd. Er spielt mit Hingabe Cello und verbringt seine Freizeit am liebsten mit seiner Maus Mr. Isang. Weil er anders ist, wird Jan schnell zur Zielscheibe der coolsten Clique der Schule. Emmy, Rod, Anne, Flo und Jens scheinen absolut perfekt zu sein. Allerbeste Freunde, durch dick und dünn, ohne Sorgen und ohne Probleme. Jahrelang hat Jan sich danach gesehnt, dazuzugehören. Doch jetzt ist er nur noch auf Rache aus. Rache für all die Jahre voller Schikane, die ihn zum Außenseiter gemacht haben. Also beginnt er, an der makellosen Fassade der Fünf zu kratzen. Doch wenn man einmal angefangen hat, die erschreckende Wahrheit ans Licht zu bringen, ist es gar nicht so leicht, wieder damit aufzuhören. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, bietet Jan der Clique an, in der Ferienhütte seines Onkels zu übernachten. Was diese allerdings nicht wissen, ist, dass er überall Kameras versteckt hat.
Ich stelle euch jetzt die einzelnen Charaktere aus dem Buch The Truth Behind Your Lies vor. Ich fange an mit Emmy. Sie führt mit Flo zusammen einen Blog und hat das Problem, dass sie oft Panikattacken hat, weswegen sie auch ein Medikament nimmt. Flo ist ein junges Mädchen, deren größter Traum es ist, nach Amerika zu gehen zum Studieren. Außerdem macht sie Parcours mit ihrem Freund Jens. Jens ist ein Junge aus wohlhabenderen Verhältnissen. Auf den ersten Blick scheint er ein relativ gutes Leben zu haben, allerdings hat er auch ein starkes Drogenproblem. Anne ist ein verschlossenes, ruhiges Mädchen, bei der es einem schwerfällt, hinter die Fassade zu blicken. Rod wirkt auf den ersten Blick super cool, aber im Laufe des Buchs merkt man, dass auch seine Fassade nur Show ist. Diese Clique ist wohl die beliebteste Clique der Schule, weil sie zusammen diesen Reiseblock haben und weil sie einfach wie die allercoolsten erscheinen. Innerhalb der Clique gibt es auch Beziehungen. Jens und Flo sind zusammen und Emmy und Rod sind zusammen. Jan ist neben Emmy die nächste große Hauptfigur. Er spielt Cello und ist eher ein zurückhaltender Charakter. Im Buch geht es darum, dass er sich an seinen ehemaligen Schulmobbern rächt. An seiner Schule, mit denen er zusammen mit der Clique war, war er eher so etwas wie ein Freak und wurde deshalb von ihnen gemobbt und ausgeschlossen.
Nachdem wir euch nun einen kleinen Überblick über den Inhalt und die Figuren des Buches verschafft haben, möchten wir euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch vorlesen, damit ihr euch besser in dieses hineinversetzen könnt. Wir haben eine Stelle gewählt, die wir ganz besonders spannend fanden. Jan beobachtet die Clique nun schon seit einigen Tagen über seinen Computer aus dem Hotelzimmer hinaus. Doch in der letzten Nacht gab es einen Stromausfall und die Kameras sind somit auch ausgefallen. Deshalb muss Jan jetzt in die Hütte seines Onkels, während die Clique gerade eine Wanderung in den Bergen macht. Eigentlich will er nur die Kameras wieder anschalten und vielleicht nach dem Koks suchen, das Jens genommen hat. Doch als er die Tür öffnet, riecht er Blut und auf seiner Suche entdeckt er etwas Grauenhaftes.
Zaghaft stößt Jan die Tür auf, wobei er sich in sicherer Entfernung hält, als könnte jederzeit ein Axtmörder aus dem Zimmer stürmen. Aber das Zimmer ist leer und Blut ist nicht zu sehen, nur ein dunkler Fleck am Kopfende der Matratze. Aber das könnte ebenso gut Schokolade, Kaffee oder Wein sein. Jan beugt sich drüber. Der Fleck riecht nach gar nichts, aber etwas ist passiert. Die Bettwäsche wurde abgezogen und die nackten Füllungen liegen am Fußende des Bettes. Im ganzen Zimmer fliegen Klamotten herum, ein Stuhl wurde offensichtlich freigeräumt. Sonst fällt Jan nichts Außergewöhnliches auf. Da er aber nun schon mal hier ist, kann er auch gleich nach dem Koks suchen. Irgendwo muss Jens das schließlich aufbewahren. Natürlich wird er es nicht einfach so im Zimmer herumliegen lassen, aber Jan durchwühlt die Kommode, die Nachttischschubladen, den Bauernschrank und zu guter Letzt die zwei große Rucksäcke. Nirgends ein verdächtiges weißes Pulver. Auch kein gelbes oder grünes, einfach gar kein Pulver. Ob Jens sich das ganze Zeug schon durch die Nase gezogen hat? Aber nein, Jan schlägt sich gegen die Stirn, dass er nicht gleich darauf gekommen ist. Er sucht am falschen Ort. Er geht ins Badezimmer. 5 Kulturbeutel, 2 hängen, 3 auf der Ablage. Die von Rod und Jens erkennt Jan am Rasierwasser. Flo, Emmys und Ans an den Tampons und in einer ist ein Pillendöschen. Tavor, bei Angststörungen und Panikattacken steht auf dem Etikett. Wessen Kulturbeutel ist das? Jan legt die Dose zurück und geht ins Erdgeschoss. Und von dort durch die Küche in den hinteren Teil der Hütte, wo sich in einer Kleinkammer eine Waschmaschine befindet. Schon beim ersten Blick in den Raum wird seine Brust eng und er hat Mühe zu atmen. Jetzt könnte er auch eine von diesen Tavok brauchen oder wie auch immer die heißen. Die Wäsche sieht aus, als habe jemand eine Schlachtbank damit abgewischt. Jans Magen krampft sich zusammen und er ist kurz davor, das Croissant vom Morgen wieder von sich zu geben. Rod hat Emmy den Schürhaken übergezogen, weil sie in der Nacht mit an... Aber nein, Unsinn. Die Bettwäsche stammt aus Flos und Jens Zimmer. Flo hat Jens die Kehle durchgeschnitten, weil sie das mit dem Koks und dem Alkohol... Moment, halt. Jan muss aufhören, einen solchen Unsinn zu denken. Wahrscheinlich ist doch, dass Jens Nasenbluten hatte. Jan lässt den Türrahmen los, an dem er sich festgehalten hat, und geht zur Waschmaschine. Er zieht an einem Zipfel der Bettwäsche. Blut befindet sich auf einem der 2 Kopfkissen, was zu Jans letzter Theorie mit dem Nasenbluten passt. Mit einem Mal steigt eine fürchterliche Wut in ihm auf. Was sind das nur für Schweine? Warum haben die die Wäsche nicht in die Waschmaschine gesteckt? Das ist Blut, das geht doch nie wieder raus. Und wer bekommt den Ärger? Dann schlägt seine Wut ganz plötzlich in Albernheit um, weil er für einen kurzen Moment tatsächlich überlegt hat, die Wäsche einzuweichen. Super. Auf seinem Grabstein wird bestimmt einmal stehen, gewissenhaft bis ins Grab. Dabei würde er sich wünschen, dass dort steht, hat wild und gefährlich gelebt. Oh Mann, er ist wirklich total übermüdet, reif fürs Bett. Vielleicht sollte er zurückfahren und sich hinlegen. Doch in diesem Augenblick hört er ein Geräusch. Sind das Schritte? Das Trippeln einer Ratte? Die Ratte, die Flo gesehen hat? Hallo? Ruft eine männliche Stimme aus der Küche. Jan bleibt fast das Herz stehen. Jemand zu Hause? Definitiv niemand von der Clique. Die würden kaum fragen, ob jemand zu Hause ist. Einbrecher würden ebenfalls nicht rufen. Aber wer dann?
Nachdem Jan die Begegnung mit dem Unbekannten überstanden hat, kommt jedoch auch die Clique zu früh von der Wanderung zurück. Also versteckt er sich schnell wieder in der Wäschekammer.
Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt feiern die in der Küche Versöhnung, während Jan mit einem Stapel blutiger Bettwäsche in der Waschküche hockt. Die könnten wenigstens mal die Küche verlassen und ihm Zeit zum Abhauen geben. Wenn er nicht ganz bald hier rauskommt, pinkelt er sich nämlich in die Hose. Ob sie schon zum Sekt übergegangen sind? Warum nur kann er das alles nicht von seinem Computer aus verfolgen, mit ordentlicher Bild- und Tonqualität? Jan richtet sich auf. Auf jeden Fall scheinen sich die 5 mit einem Mal wieder prächtig zu verstehen. Oder sie tun nur mal wieder so und schießen gerade ein paar ihrer glorreichen Gruppenfotos für den Blog. Titel Apfelkuchen mit Streusel und Sonnenbrille oder etwas ähnlich Unsinniges, was die Abonnenten des Back to Nature Blogs aus irgendeinem Grund lustig und cool finden. Schließlich scheint sich etwas zu tun. Vielleicht bricht die Clique noch zu einer Tour auf oder geht zum Einkaufen ins Dorf. Stühle werden gerückt, Geschirr klappert und wieder kann Jan nur einige Wortfetzen verstehen. Von einer kleinen Party ist die Rede. Und davon, dass sie jetzt alles zum Guten wendet, sie den Urlaub genießen und am nächsten Tag die Kutschfahrt machen, die Flo bereits von Deutschland aus für sie gebucht hat. Eine Kutschfahrt? Von wegen cool und exklusiv. Das klingt eher nach dem vollen Touri-Programm. aber immerhin verlassen sie endlich die Küche. Den Schritten nach scheinen zwei von ihnen in den ersten Stock zu gehen. Flo und Jens oder Rod und Emmy. Oder gehen die Jungs nach oben und die Mädchen vor die Hütte? Jan meint, die Außentür schlagen zu hören. Warum können die nicht zusammenbleiben, jetzt da sich alle wieder ganz wunderbar verstehen? Jan hört Schritte im Obergeschoss. Fest und schwer. Rod? Nur er? Oder auch Emmy? In Annes Zimmer sind ebenfalls Schritte zu hören. Aber wer ist dann vor der Hütte? Ob Jan es wagen soll? Er muss. Sonst hängt er den Rest des Tages oder womöglich die ganze Nacht hier fest. Und wird am Ende noch entdeckt. Er öffnet die Tür zur Küche einen Spalt. Der Raum ist leer. Auf dem Tisch steht ein letztes Stück Apfelkuchen und Jans Magen beginnt zu knurren. Als hätte er jetzt Zeit, ans Essen zu denken. Er macht einen Schritt in die Küche. Wenn er die erst einmal durchquert hat und im Flur steht, gibt es kein Zurück. Ob Jan erwischt wird, erfahrt ihr nur, wenn ihr das Buch lest.
Wir hoffen, wir konnten euch schon ein bisschen neugierig auf das Buch machen. Doch sollte das noch nicht gereicht haben, dann kommen wir jetzt zu dem Herzstück unseres Podcasts. Wir durften nämlich ein Interview mit der Autorin Silke Heimes führen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für das interessante und super nette Interview mit dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt ganz viel Spaß mit unserem Interview.
Ich bin Marie, ich bin 15 und ich freue mich schon aufs Interview.
Super.
Ich bin Johanna, ich bin auch 15 und ich freue mich auch. Die erste Frage wäre, was sie zu dem Buch inspiriert hat.
Also inspiriert hat mich eigentlich das, was im Untertitel steht, nämlich dieses Hashtag NoFilter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab auf Social Media, also auf Instagram, eine Zeit lang so eine richtige Welle. Und da haben alle sozusagen diesen Hashtag verwendet und haben gesagt, wir zeigen uns jetzt mal ungeschminkt. Also weil auf Instagram ist es ja immer so, dass man denkt, okay, das Leben der anderen ist total perfekt, ja, und die haben so ein spannendes Leben und die sind auch immer so gut drauf und die sehen so toll aus und alles und so. Und man wird richtig depressiv, also da gibt es Studien zu, weil das eigene Leben eben nicht so großartig ist. Und daraufhin haben einige Influencer auf Instagram gesagt, okay, wir machen das jetzt mal offen und zeigen, dass unser Leben eben auch nicht dauernd perfekt ist. Das war so die Idee. Und dann kam die nächste Idee, dass eben so eine Clique in der Schule eben auch immer so tut, als wären sie die super coolsten und als würde bei ihnen alles laufen im Leben. Und diese Clique war eben ganz angesehen in der Klasse. Und wenn man da nicht dazugehört, hat man eben Pech gehabt. Und Jan, dieser Außenseiter, gehörte eben nicht dazu und nicht nur das, sondern er wurde auch gemobbt. Und die Idee war dann, okay, der deckt jetzt auf, dass deren Leben eben auch nicht so genial ist.
Das klingt wirklich sehr gut. Mit welchen drei Adjektiven würden Sie das Buch beschreiben?
Ja, ich nehme mal da so ein paar Worte, die auch in der Presse verwendet wurden, also in den Zeitungen. Und das eine ist aufrüttelnd, hart und einfühlsam. Also das wäre so mein Wunsch, dass es einfach so ein bisschen aufrüttelt in dem Sinn, dass man dann darüber über solche Themen auch ins Gespräch kommt, dass man eben nicht so tut, als wäre alles gut und auch nicht so tut, als ging es nur einem selbst schlecht und die anderen haben alles richtig. Dann hart, weil es natürlich bestimmte Wahrheiten darstellt, die schwer verdaulich sind. Ja, wobei ich gemerkt habe, das wurde ja in ziemlich vielen Deutschklassen durchgenommen. Ich war da. Und die Jugendlichen können damit viel besser umgehen als die Erwachsenen. Also die Erwachsenen, die diese Bücher gelesen haben, haben alle gesagt, ja, aber so ist es doch nicht. Und es ist doch völlig überzogen. Und unsere Kinder sind doch nicht irgendwie belastet oder krank. Wo ich dann dachte, ja, klar. Genau, also und einfühlsam, weil ich mir schon auch wünsche, dass man irgendwie so versteht, warum die einzelnen Charaktere so handeln, wie sie handeln. Ja? Also man könnte natürlich leicht sagen, okay, ja, oh Gott, was ein Typ, ja, was macht denn der da? Das ist ja absurd, das ist ja unmöglich, dass der das auf YouTube stellt und so. Aber wenn man dann so überlegt, was der für eine Geschichte hat und sich so ein bisschen in den einfühlt, wie einsam der auch ist, dass man dann eben auch versteht, warum er das macht. Also deswegen einfühlsam.
Sind die Figuren frei erfunden?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube ja, als Autorin, man kann Figuren gar nicht frei erfinden, sondern es ist ja immer so, man kann ja nur das schreiben, was man selber im Leben erlebt hat. Und die Figuren sind immer eine Mischung aus Menschen, die man kennengelernt hat. Und ich habe ja in der Psychiatrie gearbeitet und ich kenne halt auch ein paar Fälle, denen es in bestimmter Art und Weise nicht so gut geht. Und das ist dann so eine Mischung aus den Geschichten, die ich alle schon auch gehört habe von Menschen.
Wer ist Ihr Lieblingscharakter?
Ich habe das schon bei Instagram gesehen, habe mir überlegt, oh Mist, wer ist mein Lieblingscharakter? Das hat beim Schreiben so ein bisschen gewechselt. Also zuerst war meine Sympathie total bei Jan, weil ich dachte, irgendwie, ja, der hat recht, also der hat so lange gelitten, der darf jetzt. Und dann habe ich gedacht, nee, irgendwie ist es ja das falsche Mittel, das er da wählt. Und dann war ich nicht mehr so begeistert und dann war es Emmy. Ja, aber das hat so gewechselt. Aber Emmy und Jan sind ja die beiden Hauptfiguren und das sind auch so die, wo meine Sympathien liegen.
Ja. Da war ja auch eine Szene, wo Jan so Emmy die Haare gehalten hat, während sie auf einer Party irgendwie gekotzt hat. Und dann hat er gesagt, bis sie gemerkt hat, wer da ihr die Haare gehalten hat. Wie ging das dann weiter?
Ja, genau. Also er war ja sozusagen der Gemobbte und er war aber total goldig und er war auch natürlich ein bisschen verliebt in Emmy. Und als Emmy dann gemerkt hat, dass er das ist, ja, und eigentlich ist es ja eine Person, mit der die Gruppe nichts zu tun haben will, weil sie die mobben. Und dann hat er sie eben weggeschubst und das ist natürlich extrem kränkend und demütigend, ja. Also deswegen denke ich, alle Figuren in dem Roman, oder so ist es jedenfalls gedacht, haben an verschiedenen Punkten einfach was Blödes getan. Ja, das sind alles keine schlechten Menschen, aber die haben blöde Entscheidungen an bestimmten Stellen getroffen. Und ich denke so, das kennen wir von uns auch. Ja, wir machen manchmal Sachen, wo wir hinterher denken, das war jetzt irgendwie nicht so toll. Ja, und das hat Emmy eben auch gemacht. Ja.
Was ist Ihnen denn beim Schreiben eher leicht und was eher schwer gefallen?
Also leicht ist mir gefallen, so die ganzen Aktivitäten zu beschreiben. Also weil ich habe in der Schweiz gelebt, da wo das spielt. Und da ist mir die Landschaft super vertraut und so diese Hütte und so, das hatte ich alles super vor Augen. Aber so diese Geschichten ineinander greifen zu lassen, da habe ich auch ganz viele Excel-Tabellen angelegt. Was passiert wann und wer kann was wissen und wann ist die Kamera an oder aus und... Also diese Perspektiven so ineinander zu schrauben, dass es dann stimmt, das fand ich am schwierigsten.
Wie lange haben Sie an dem Buch geschrieben?
Also locker ein Jahr. Und da ist noch nicht mit drin, also man gibt es ja ein halbes Jahr vorher mindestens beim Verlag ab. Und dann haben die natürlich auch noch ein paar Anmerkungen, die man dann umsetzen muss. Also das Lektorat und das Korrektorat und die Werbung und alles. Also alles in allem sind dann doch 1,5 bis 2 Jahre am Ende rum.
Ja. Krass.
Ja, genau, das ist echt viel Zeit.
Und wie sind Sie auf die Idee mit der versteckten Kamera gekommen?
Ich dachte halt so, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, und zwar bei Airbnb gab es so einen Skandal. Also ich war öfter mal bei Airbnb unterwegs und da gab es so einen Skandal, dass manche Gastgeber eben tatsächlich Kameras in den Zimmern versteckt hatten. Und ich dachte, oh Gott, wie krass, ja. Also man liegt so im Bett und weiß es gar nicht und dann ist da so eine Kamera, ja. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie groß sind denn solche Kameras oder wie klein sind die, wie gut kann man die verstecken? Und dann, ich bin da nicht mehr mit Airbnb gereist, sondern nur noch in Hotelzimmer, aber da kann das ja auch sein. Und dann hat mich das so fasziniert, wie winzig diese Kameras sein können, ja. Also die können quasi wirklich überall versteckt sein, ja. Da wird man so ein bisschen paranoid, das ist echt ein bisschen spooky. Also das hat dann so dazu geführt, dass ich dachte, okay, wo kann man die alles platzieren? Und das war dann auch im Haus, dass ich habe mehrere Stellen mir überlegt, wo man die alle verstecken kann, ja.
Weshalb haben Sie sich für ein offenes Ende entschieden?
Mir kam das gar nicht so offen vor, aber nachdem das Buch dann draußen war, haben genau alle diese Frage gestellt und gefragt, gibt es einen zweiten Band? Und ich so, warum will ich es offen lassen? Weil ich finde irgendwie so, im Leben ist es ja auch so. Ja, also es gibt ja keine so richtig abgeschlossenen Geschichten, sondern es geht dann irgendwie weiter und es kann ja jeder sich so überlegen, wie geht's weiter. Also ich denke schon, dass zum Beispiel Emmy dringend eine Therapie machen muss hinten nach, ja, und dass es für Jan natürlich auch rechtliche Konsequenzen haben wird, was er getan hat, ja, und dass da die Familien involviert sein werden und dass auch die Schule da nochmal irgendwie reingezogen werden wird, weil da ja 3 Jahre lang Mobbing stattgefunden hat, ja, also. Und das wäre quasi, das auszuerzählen, wäre tatsächlich nochmal ein zweites Buch gewesen. Ja, es hat ja jetzt schon relativ viele Seiten.
Welche Botschaft wollten Sie der Leserschaft mitgeben?
Ja, irgendwie tatsächlich so ein bisschen, dass wir alle eigentlich ziemlich schräg sind. Also ja, es ist ja immer so, wir wollen alle irgendwie konform sein, dazugehören, möglichst cool sein, aber das sind wir nicht. Ja, also keiner von uns. Und ich finde gerade, dass wir schräg sind, ist irgendwie wunderbar. Und ganz oft versuchen wir zu verstecken, dass wir schräg sind, um ja nur irgendwie nicht blöd aufzufallen. Ja, das finde ich schade. Und dann ist das Nächste, dass ich denke, wir alle können in Schwierigkeiten kommen. Tatsächlich. Jederzeit. Das kann ganz, ganz schnell passieren. Ja, und dann, dass wir dann eben den Mut haben, uns jemandem anzuvertrauen oder auch aufeinander zuzugehen. Also ich denke, wenn Jan früher irgendjemandem gesagt hätte, hey, hör zu, ich bin am Ende, ich werde gemobbt, ja, dann hätte es einen anderen Verlauf genommen. Oder wenn jemand in der Klasse so mutig gewesen wäre, zu ihm zu gehen und zu sagen, du hör zu, ich krieg mit, was hier passiert, ja, und ihm Unterstützung angeboten hätte. Ich glaube, das wäre dann alles ganz anders gelaufen. Und das wünsche ich mir so ein bisschen, dass wir einfach da ein bisschen genauer hinschauen und auf uns selbst achten, aber auch auf andere.
Wie funktioniert therapeutisches Schreiben? Glauben Sie, dass auch den Figuren im Buch so eine Therapie uns so geholfen hätte?
Absolut. Also Emmy schreibt ja auch Tagebuch, ne? Also ich glaube schon, dass, also es ist so ein bisschen, ich habe ja das eine Buch, das heißt Schreib es dir von der Seele. Und ich denke, dass wir alle ganz viele Sachen haben, die uns irgendwie beschäftigen oder belasten und mit denen wir dann auch manchmal ziemlich alleine sind. Und manchmal gibt es auch Dinge, da schämen wir uns für oder die sind so belastend, das möchten wir noch nicht mal mit einer Freundin besprechen. Oder die kann gerade nicht, ja. Oder ja. Und dann finde ich es gut, wenn man das aufschreibt, weil dann ist es erstmal aus einem raus, ja, und dann steht es erstmal auf dem Papier und es entlastet einen schon mal ganz arg. Ja. Und ich habe auch in den Lesungen ist immer so, dass ich sage, ja, wer schreibt denn von euch? Und so, dann traut sich niemand, sich zu melden und dann so ganz verschämt, ja, so ich Tagebuch. Und dann denke ich, ja, ist doch super, ja. Also ist doch ein toller Lebensbegleiter.
Was hat Sie denn dazu jetzt quasi gebracht, zu sagen, jetzt ist die Zeit für ein Jugendbuch?
Also vielleicht vorab was anderes. Ich finde Jugendbuch das schwerste Genre. Also am schwersten zu schreiben. Ja, also schwerer als Erwachsenenbuch. Weil wenn man Jugendliche über 2-3 Seiten langweilt, sind die weg. Das Buch ist zu und das war's. Ja, und Erwachsene haben dann längeren Atem, die denken, naja, jetzt hangle ich mich mal über die 10 Seiten, die sind langweilig, aber es wird schon irgendwie, ja. Also das finde ich wahnsinnig schwierig und dann mich so einzufühlen in die Welt der Jugendlichen, das finde ich auch super schwierig, aber ich finde es auch super spannend. Also mich hat es einfach interessiert zu gucken, was passiert da. Und ich glaube, die sozialen Medien, also speziell Instagram, haben mich einfach neugierig gemacht, weil das ist ja wie so eine Bubble, so eine kleine, in der irgendwie ein ganz anderes Leben stattfindet als außerhalb dieser Bubble. Ja, und das fand ich irgendwie mega spannend. Zudem habe ich einen Neffen, der ist jetzt 10. Und da interessiert mich das auch immer mehr, wie tickt der, ja? Und warum ist das so, wie das ist? Ja? Also, ja, ich fange jetzt auch eben an, Kinderbuch irgendwie zu schreiben, weil ich es auch spannend finde.
Kurzes Feedback geben, wie gut es der Autorin gelungen ist, sich da reinzufühlen. Oder gibt es da irgendwelche Tipps für weitere Jugendbücher, wo ihr sagt, ja, wir ticken eigentlich so und gar nicht so?
Also, ich fand das Buch sehr spannend. Und ich fand auch immer, es ist nicht wirklich eine Zeitspanne, wo es halt langweilig war, sondern es gab eigentlich immer irgendwas Neues, was dann angefangen hat. Und es gab ja auch diese parallelen Geschichten. Und dadurch, dass man nur 2 Sichten hat, muss man sich auch immer in die anderen reinfühlen. Mich hat es nur ein bisschen gestört, dass bei den einzelnen Sichten nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben wurde, sondern aus einer Erzählerperspektive. Weil normalerweise lese ich immer Bücher, wo es auch für verschiedene Sichten gibt, aber da ist es immer aus der Ich-Perspektive geschrieben, deswegen war ich wahrscheinlich einfach daran gewöhnt. Es hinterleuchtet halt auch so und es zeigt halt auch diese perfekte Clique, die aber überhaupt nicht perfekt ist eigentlich und auf die man eigentlich überhaupt nicht beneiden sollte, weil die halt so überhaupt kein perfektes Leben haben. Und ich finde, es ist sehr, ja, therapeutisch und halt, man fühlt sich aufgehoben ein bisschen.
Aber das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank, Ann. Aber dazu direkt mein nächstes Buch, das erscheint ja Who's to Blame im September schon. Da geht es um einen Amoklauf tatsächlich eines Deutschlehrers. Und da habe ich genau das gemacht, was du mir jetzt geraten hast. Ich habe 2 Perspektiven aus der Ich-Perspektive, weil man es dann einfach nochmal besser sich in die Charaktere reinversetzen kann. Also ja, danke.
Ich fand es auch gut, dass es einfach nie eine Stelle gab, wo nichts passiert ist. Also es ist immer, die Handlung ist immer weitergelaufen und es gab nie irgendeine langweilige Stelle.
Vielen Dank für das Interview, es hat uns sehr gefreut und wir sind auf jeden Fall jetzt aufgeklettert. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke euch, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr es gelesen habt. Vielen Dank fürs Interview auch.
Ich denke, durch das Interview habt ihr nun einen ganz guten Eindruck von dem Buch erhalten. Abschließend möchten wir euch aber trotzdem noch kurz unsere eigene Meinung vorstellen, damit ihr euch selbst besser entscheiden könnt, ob ihr das Buch kaufen möchtet oder nicht. Viel Spaß dabei!
Kommen wir zu unseren eigenen Meinungen. Ich finde, dass das Buch sehr spannend und unterhaltsam ist. Außerdem verdeutlicht das Buch die Gefühle einer Person, die gemobbt wurde, und spricht viele ernste Themen an, über die in der Gesellschaft ungern geredet wird. Wie zum Beispiel Drogenkonsum und die Folgen, denen man sich danach stellen muss, Selbstverletzung und Stalking. Mir gefällt, dass das Buch einen Einblick hinter die Fassade einer perfekten Freundesgruppe gewährt und hinter die einer Person, die immer ausgeschlossen wurde. Was ist eigentlich deine Meinung über das Buch, Marie?
Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich finde außerdem, dass der Hashtag NoFilter perfekt auf das Buch passt. Ich finde, die Gruppe widerspiegelt so, dass Teenager da sind einfach perfekt. Man versucht so über die Runden zu kommen, obwohl eigentlich alles gerade überhaupt nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Jens hat ein totales Drogenproblem, aber nach außen ist er einfach der reiche Schnösel, dessen Vater ihm alles bezahlt, obwohl er eigentlich nur versucht, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Emmy hat die ganze Zeit Panikattacken und versucht eigentlich nur nach außen hin wie die nette, süße, beliebte Tante zu wirken. Alle haben irgendwie Probleme, aber nach außen hin haben sie diesen Instagram-Kanal und sind die beliebte Clique, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht so perfekt sind und alle ihre Probleme haben. Und eigentlich, wenn jeder wissen würde, wie sie sind, dann würde eigentlich niemand so sein wollen wie sie.
Und Kadi, was sagst du dazu?
Ich schließe mich den beiden anderen an. Und außerdem finde ich sehr interessant, wie man durch den Perspektivenwechsel immer einen verschiedenen Einblick in das Buch bekommt.
Und Mala, deine Meinung wird mich jetzt aber auch noch interessieren.
Das Buch hat sich sehr schnell gelesen für meine Verhältnisse, weil die Kapitel sehr kurz sind. Aber ich habe trotzdem auch ein bisschen Zeit gebraucht, um in das Buch reinzukommen, weil einen teilweise die ganzen Infos über die Figuren überfordern. Gerade auch wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht, kam ziemlich viel auf einmal auf einen zu. Und man musste erstmal das alles in seinem Kopf ordnen, bevor man das verstanden hat. Das alles kann natürlich auch extrem triggern, gerade weil die Autorin einen so in die Welt der Figuren mitreißt. Jede Figur symbolisiert eine mentale Krankheit im großen Sinne. Und deswegen kann es auch zu viel werden. Man kann überfordert sein mit den ganzen Symptomen, mit den ganzen Auswirkungen und sich vielleicht in manchen Situationen selbst erkennen, was einem dann nicht gut tut.
Ja, da hast du recht. Aber ich denke, wenn das von Lehrkräften eigentlich ganz gut betreut wird, dann hat es auf jeden Fall einen großen Mehrwert. Und dann sollte jeder und jede, die oder der sich stark genug fühlt, der sollte dann das Buch lesen auf jeden Fall. Es werden viele Themen beschrieben, über die man aktuell sowohl in der Schule als auch privat diskutiert. In dem Buch geht es ja auch um Cybermobbing und um die Darstellung im Internet. Heutzutage haben wir auch oft Probleme, wenn es ums Netz geht. Sei es die KI oder den Hate, unter dem viele Influencer leiden. An manchen Stellen wurde es aber so emotional, sodass ich der Meinung bin, dass unter 14 Jahre alte Kinder das Buch eher noch nicht lesen sollten, besonders wenn sie sehr empathisch sind.
Nachdem wir nun die Meinung zum Buch gehört haben, stellt sich folgende Frage. Findest du, das Buch sollten alle an unserer Schule lesen?
Es handelt sich ja um aktuelle Themen, also zum Beispiel um Cybermobbing. Und an der Schule hier gibt es ja auch oft Streitereien, deswegen haben wir auch Streitschlichter.
Also Nora, zusammenfassend kann man doch eigentlich sagen, uns hat das Buch sehr gut gefallen, obwohl oder vielleicht sogar gerade, weil es so aufrüttelnd war. Deshalb sprecht doch eure Lehrkräfte mal darauf an, ob ihr das Buch nicht auch bei euch an der Schule lesen wollt. Oder kauft es euch einfach selbst und gebt uns dann gerne über unseren Instagram-Account Bescheid, wie euch das Buch gefallen hat. Ihr findet unseren Account unter lesescouts_aeg. Wir freuen uns auf euch.
Liebe Zuhörer, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir haben euch neugierig auf das Buch The Truth Behind Your Lies gemacht. Außerdem möchten wir uns herzlich bedanken bei den Leuten, die uns erst den Podcast möglich gemacht haben. Dazu zählen der Bücheralarm, die Autorin Silke Heims, unsere Lehrerin Frau Klemann, das Technik-, Skript-, Podcast- und Social-Media-Team und vor allen Dingen auch der Förderverein, der uns die Bücher gekauft hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast an Freunde und Familie weiterempfehlt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Und zum Schluss noch unsere Outtakes.
ob zum Beispiel Hafermilch besser wäre mit oder Sojamilch aus Brasilien oder von den Demeterkühen.
Ist das?
Was ist denn deine Meinung?
Gute Frage.
Ich finde das Buch außerdem sehr interessant, weil es verschiedene Perspektiven wechselt. Weil es einfach verschiedene Perspektiven wechselt, der Charakter gibt. Wir freuen uns, wenn ihr euren Podcast und eure Freunde und
Soll ich mit Hallo sagen? Hallo, liebe Zuhörer. Aber eigentlich haben wir ja schon Hallo. Also, liebe Zuhörer, jetzt stellen wir euch den Ablauf unseres Podcasts vor. Okay. Nimmt es auf? Oh, okay.